Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigttext aus Markus 2, die Verse 2 bis 12 in einer Übersetzung der Basisbibel. Sofern es möglich ist, wollen wir uns dazu erheben.
Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einige Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er sowas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, eine spektakuläre Geschichte, die man sich wahrscheinlich noch lange in der Gegend von Kapernaum erzählte. Wer der Gelähmte war und was seine Freunde dazu veranlasst hatte, ihn zu Jesus zu bringen, ist für Markus und die beiden anderen Evangelisten Matthäus und Lukas nicht von Bedeutung. Der Gelähmte und seine Freunde bleiben namenlos. Geht es doch um Jesus und seine Vollmacht, Sünden zu vergeben und Menschen seelisch und auch körperlich aufzurichten. Richten wir unseren Blick zunächst auf den Gelähmten, der dort mitten im Gedränge regungslos am Boden liegt. Alle schauen gebannt auf Jesus und sind gespannt, was jetzt passieren wird. Eigentlich erwarten alle, dass Jesus vor ihren Augen ein Wunder tut und sagt: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Doch stattdessen sagt Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Was werden die Umstehenden gedacht haben? Was hat der arme Kerl bloß verbrochen? Hat er so schlimm gesündigt, dass es sich psychosomatisch ausgewirkt hat? Tatsächlich glaubten die Umstehenden, dass die Lähmung eigentlich nur eine Strafe Gottes sein kann. Der Mann muss also gesündigt haben. Gut denkbar, dass diesen Gelähmten die Vorstellung, dass Gott ihn straft, schon lange quälte und seine Lähmung ihn jeden Tag neu daran erinnerte. Gut denkbar, dass diese innere Überzeugung so massiv sein Denken und Fühlen bestimmt hat, dass es ihn in jeder Hinsicht lähmte. In seiner hilflosen Lage konnte er jedenfalls weder irgendetwas wiedergutmachen, noch irgendwelche Opfer bringen, um Vergebung zu empfangen. Ich sehe es so, dass Jesus vor den Augen aller ein Exempel statuieren will. Es ist der Anfang von etwas Neuem. Der Anfang des Evangeliums, wie Markus es bezeichnet. Und das Evangelium ist: Jesus fordert keine Reue oder ein Sündenbekenntnis. Kein Opfer und kein Versprechen wie: Ich werde nie wieder sündigen. Jesus weiß, dass dieser Mann nur aufstehen kann und ins Leben zurückfindet, wenn er glauben kann, dass alles, was zu seiner Vorgeschichte gehört, vergeben ist, ein für allemal. Vergebung ermöglicht einen neuen Anfang. Wenn wir uns einen neuen Anfang mit Gott oder mit unseren Mitmenschen oder auch mit uns selbst wünschen, dann brauchen wir Vergebung. Ohne Vergebung gibt es keinen Neuanfang. Nur weiß ich nicht, wie Sie das hören, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das zentrale Wort im Neuen Testament lautet Hamartia. Das bedeutet Zielverfehlung. So wie ein Bogenschütze mit seinem Pfeil die Zielscheibe verfehlt, ein Handballspieler den 7 Meter am Tor vorbeiwirft oder ein Fußballspieler den 11 Meter über das Tor schießt. Knapp daneben ist auch vorbei. Auffällig ist, dass Hamartia im Plural steht. Es geht Jesus also nicht um die Vergebung der einen Sünde, sondern der Sünden, die man manchmal ganz offensichtlich sind, aber meist unsichtbar im Verborgenen liegen und sich dann unheilvoll auswirken. Oft ist uns das gar nicht so bewusst. Schauen wir noch einmal genauer hin, was die Beteiligten dieser Geschichte betrifft. Sie alle brauchen Vergebung, genauso wie wir, so unterschiedlich, wie wir sind und ganz gleich, wie lange wir schon Christen sind. Da ist zum einen der Gelähmte. Wir wissen nicht, was aus dem Gelähmten geworden ist. Meine Erfahrung ist die, dass es immer wieder Situationen gibt, die einen lähmen. Gegenwärtig haben viele Menschen mit Zukunftsängsten zu kämpfen. Solche existenziellen Ängste lähmen. Von da ist es nicht alles gut, wenn man Jesus einmal, vielleicht vor langer Zeit, seine Sünden bekannt hat. Heilung vollzieht sich meist in einem langen Prozess. Manchmal dauert dieser Prozess ein Leben lang. Es ist nicht damit getan, dass man einmal kurz Vergebung zugesprochen bekommen hat und dann ist wieder alles gut. Wichtig ist, dass wir jeden Tag neu darauf vertrauen, dass Jesus weiß, was uns lähmt oder blockiert. Wenn Sie an diesen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, passiert meist das Wunder. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Und das ist die einzige Voraussetzung, um Vergebung zu empfangen und ja auch von Ängsten oder anderen Bindungen erlöst zu werden. Wie oft sind wir Gott gegenüber misstrauisch? Misstrauen ist Sünde. Von daher brauchen wir alle Vergebung, oder? Nun zu den 4 Männern. Die 4 Männer, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben, sind, mal abgesehen von Jesus, die Helden in dieser Geschichte. Sie tun genau das Richtige. Sie glauben, dass nur Jesus helfen kann. Darum tun sie alles, was in ihrer Macht steht, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Ich stelle mir das so vor, dass sich die 4 da oben auf dem Dach des Hauses gut gefühlt haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wichtig ist nur, dass sie nicht denken, sie hätten sich damit irgendetwas verdient. Leider glauben viele Leute bis heute, dass Sünde für sie kein Thema sei, weil sie sich keiner Schuld bewusst und ja immer hilfsbereit sind. Die einen engagieren sich für die Umwelt, andere für soziale Gerechtigkeit, wieder andere arbeiten in Berufen, die höchsten Respekt verdienen. Im Altenheim oder im Krankenhaus oder in der Kita. Doch gerade diejenigen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, werden an ihre Grenzen stoßen. Grenzen der Belastbarkeit, Grenzen des Machbaren. Ich würde ja auch gerne die Welt retten. Ich bete, dass Gott mir zeigt, wo er mich braucht. Ich möchte helfen, Gutes tun, barmherzig sein. Wenn es gelingt, freue ich mich darüber. Doch am Ende des Tages wird mir bewusst, dass ich etwas schuldig geblieben bin, obwohl ich es doch allen recht machen wollte. Aber das funktioniert nicht. Wir werden immer etwas schuldig bleiben. So ist das mit der Schuldigkeit, die wir anderen erweisen wollen. Von daher brauchen wir auch hier Vergebung, oder? Und dann die Menschenmenge. Die Leute drängen sich im Haus und auch vor der Tür, will jeder zumindest einen Blick auf Jesus erhaschen. Die 4 Männer mit dem Gelähmten gab es kein Durchkommen. Nicht jeder hätte den Mut gehabt, einen anderen Weg zu suchen. Es hätte ebenso gut sein können, dass die 5 Männer gleich wieder nach Hause gehen. Manchmal frage ich mich, ob wir als Christen manch einem den Weg zu Jesus versperren. Wir freuen uns, dass wir einen guten Platz im Hause des Herrn gefunden haben, lauschen der Predigt und merken gar nicht, was um uns herum passiert. Wir konsumieren fröhlich und fühlen uns privilegiert. Manch einer denkt, es sollte mal deutlicher über Sünde gepredigt werden. Nur blöd, wenn die Menschen, die sich so sehr nach einem neuen Anfang und Vergebung sehen, gar nicht auf die Idee kommen, hier in die Gemeinde zu kommen. Wenn Jesus von Sünden spricht, sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es auch Unterlassungssünden gibt. Wenn man eigentlich genau weiß, was zu tun wäre, und man es einfach unterlässt, weil man zu bequem oder egoistisch oder schlicht gedankenlos ist. Von daher brauchen wir auch hier Vergebung, oder? Und dann sind da noch die Schriftgelehrten. Wenn ich sie so anschaue, kann ich nicht beurteilen, wie es in ihren Herzen aussieht. Das kann nur Jesus. Und er sieht sofort, wenn wir ähnlich denken wie die Schriftgelehrten in dieser Geschichte. Die ärgerten sich ja über Jesus und dachten insgeheim, dass Jesus sich nicht anmaßen dürfe, jemandem Vergebung zuzusprechen. Sie glaubten, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Sie wollten nicht wahrhaben, dass sich dieser Gott in Jesus offenbart und Jesus seine Vollmacht hat, mit der Autorität des Sohnes Gottes aufzutreten. Interessant ist, dass Jesus aber nicht sagt, ich vergebe dir deine Sünden, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Jesus formuliert es bewusst im Passiv. Jesus ist sich dessen bewusst, dass nur Gott vergeben kann. Was die Schriftgelehrten als gotteslästerlich empfinden, ist das Selbstverständnis, mit dem Jesus hier auftritt. Die Schriftgelehrten sind fest davon überzeugt, dass sich Jesus schlimmer versündigt als alle anderen. Sie denken, dieser Jesus von Nazareth will sich wichtig tun. Und die schlimmste Sünde war schon immer der Hochmut. Die Frage ist nur, wer hier hochmütig ist. Tja, wie schnell kann es passieren, dass wir über andere urteilen? Wir fühlen uns im Recht und tun anderen Unrecht. Von daher brauchen wir Vergebung. Oder? Zum Schluss kommen wir nun zu Jesus. Das Unfassbare ist ja, dass der Sohn Gottes auch nur ein Mensch war, der heftigen Versuchungen ausgesetzt war. Doch Jesus hat allen Versuchungen des Lebens widerstehen können und nie gesündigt. So heißt es im Hebräerbrief. Das macht Jesus so einzigartig. Darum scheuen wir uns vielleicht davor, im Namen Jesu jemanden Vergebung der Sünden zuzusprechen. Doch Jesus sagt seinen Jüngern nach seiner Auferstehung im Johannesevangelium sehr deutlich: Empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Tja, wie gehen wir damit um? Wenn wir für uns in Anspruch nehmen, dass der Heilige Geist in uns wirksam ist, sind wir bevollmächtigt, Sünden zu vergeben. Was hält uns eigentlich davon ab? Feigheit? Wichtig ist, dass wir selbst wissen, was es heißt, deine Sünden sind dir vergeben. Wie oft sind wir misstrauisch gegenüber Gott? Und ja, wir werden anderen und auch Gott immer wieder schuldig bleiben. Vielleicht halten wir durch unser Verhalten auch gar andere davon ab, zu Jesus zu kommen. Vielleicht urteilen wir lieber als zu heilen, so wie die Schriftgelehrten. Halten wir fest, wir brauchen Vergebung. Aber das Schöne ist, wem viel vergeben wird, der wird umso mehr lieben und barmherzig sein. Am Ende geht es nicht mehr darum, Wunder zu sehen, sondern vielmehr um den Anfang von etwas ganz Neuem. Einen neuen Anfang, den Jesus ermöglicht. Auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, werden wir hoffentlich immer wieder neu staunen und sagen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.